Guten Abend, meine Damen und Herren, zu unserem Kulturgespräch am Freitagabend im Deutschlandfunk. Wann endlich beginnt bei euch der Kampf gegen die heilige Kuh Israel? München 1970. Über die antisemitischen Wurzeln des deutschen Terrorismus lautet der provokante Titel des gerade erschienenen, fast 900 Seiten langen Buches von Wolfgang Grausser. Er entwirft darin ein Panorama der Jahre 1969 bis 1972. Die Rede ist vom Terror in München gegenüber deutschen Juden und Israelis, von der mörderischen Luftpiraterie, dem Brandanschlag im Seniorentrakt der Münchner Synagoge auf Holocaust-Überlebende und der Terrorattacke im September 1972 auf die israelische Olympiamannschaft. Dieses Buch hat großes Aufsehen erregt, weil der Autor als Protestforscher und als Historiker der 68er-Bewegung sich darin auch auf eine schmerzhafte Spurensuche begeben hat, die noch lange nicht abgeschlossen scheint, solange diese Verbrechen immer noch nicht restlos aufgeklärt sind. Über die Linke, ihr Verhältnis zu den Juden, ihren latenten oder offenen oder polemisch unterstellten Antisemitismus oder Judenhass, wollen wir hier die nächste Dreiviertelstunde diskutieren. Ich begrüße dazu in unserer Runde Silke Tempel, seit 2008 Chefredakteurin der Zeitschrift Internationale Politik, davor Nahostkorrespondentin für die Woche und für die Jüdische Allgemeine. Herzlich willkommen.
Guten Tag.
Daneben begrüße ich Wolfgang Benz, den früheren Leiter des Zentrums für Antisemitismusforschung und Autor des Buches Antisemitismus und Islamkritik. Schön, dass Sie gekommen sind. Und natürlich Wolfgang Grausser, Historiker am Hamburger Institut für Sozialforschung und Autor des Buches, das Anlass für unsere heutige Diskussionsrunde ist. An ihn auch gleich die erste Frage. Sie untersuchen in Ihrem Buch, ob es zwischen den genannten Untaten zur gleichen Zeit in München einen systematischen Zusammenhang gibt oder geben könnte, ob Querverbindungen existierten zwischen palästinensischen Terrorgruppen und der aufkommenden deutschen Stadtguerilla, auch Tupamaros genannt. Kritiker attestieren Ihnen, linker Antisemitismus sei sicher nachweisbar, aber weniger eine Kooperation zwischen radikalen deutschen Linken und palästinensischen Gruppen. Kritiker waren Gerd Köhn, Willi Winkler, Ulrich Enzensberger, Sie sprachen von wenig plausibler Hypothese oder vagen Verdächtigungen. Was entgegnen Sie Ihren Kritikern?
Also zunächst mal muss man ja festhalten, dass es eine polarisierende Reaktion auf dieses Buch gegeben hat. Zum einen ist ja beispielsweise in der FAZ festgestellt worden, dass es sich hier um ein großes historisches Werk handeln würde. Zum anderen sind aber die Einwände und die Gegenstimmen ja unüberhörbar und unübersehbar. Es würde zu weit führen, im Einzelnen jetzt auf diese Punkte eingehen zu wollen. Aber ich will eines vielleicht grundsätzlich vorwegschicken. Dieses Buch, das ich geschrieben habe, versteht sich im Kern als die Rekonstruktion von Ermittlungszusammenhängen, die im Jahr 1970 durchgeführt worden sind, um etwas, was völlig in Vergessenheit geraten war seitdem, aus dieser Vergessenheit zu bergen und erneut auf den Tisch zu legen. Und das ist in gewisser Weise mein Hauptanliegen für diese Publikation gewesen. Das Zweite ist es, dass ich eine Hypothese formuliert habe. Im Gegensatz zu den anderen Fällen, über die ich auch berichtet habe, nämlich eine versuchte Flugzeugentführung und zwei Paketbombenattentate auf Flugzeuge, ist ein Fall, nämlich der Brandanschlag auf das israelitische Gemeindehaus in der Reichenbachstraße in München, völlig unaufgeklärt. Und da ist es naheliegend gewesen, dass ich aufgrund von bestimmten Faktoren auch eine Hypothese formuliert habe. Und die Hypothese lautet, dass die Spuren, die stärksten Spuren aus diesem Fallzusammenhang in die linksradikale Ecke, wenn man so will, führen. Das hängt vielleicht damit auch zusammen, dass wir einen Zusammenhang herstellen müssen zwischen einem versuchten Bombenanschlag am 9. November 1969 auf das jüdische Gemeindehaus in Berlin und einem möglichen Zusammenhang mit dem, was sich dann am 13. Februar 1970 durch den Brandanschlag in München abgespielt hat. Auffällig ist auf jeden Fall, dass es genau zu der Zeit zwei Gruppen gab. Die ersten terroristischen Gruppierungen in Westdeutschland, die Tupamaros West-Berlin, die im Spätherbst 1969 gegründet worden waren, und die Tupamaros München, die im Februar 1970 gegründet waren. Das ist für mich sozusagen eine Klammer gewesen, die mich dazu gebracht hat, anhand dieser Ermittlungsakten genauer darauf zu achten, wie entwickelt sich das mit dieser Spurensuche. Und das, was sich halt herausgestellt hat, ist kurz gesagt Folgendes. Es hat ein Tatwerkzeug gegeben, nämlich einen Aral-Brandkanister, Benzin- bzw. Ölkanister, mit dem dieser fürchterliche Anschlag verübt worden ist. Und es sind von den damaligen Kriminalpolizisten sehr, sehr viele Spuren verfolgt worden. Und letzten Endes haben sie sich konzentriert auf einen jungen 18-Jährigen, einen Angehörigen der sogenannten Aktion Südfront, die sehr eng verbandelt gewesen ist mit den Tupamaros München. Und dort hat eigentlich die Spurenverdichtung dann auch aufgehört. Und dieser junge Mann besaß auch kein Alibi für den Tatabend. Und unter dieser Voraussetzung, in Kombination mit zwei anderen Dingen, nämlich erstens einer Zeugenaussage vom Hörensagen eines ehemaligen RAF-Mitgliedes und zweitens einer Aussage des Münchner Oberstaatsanwalts Thomas Steinkraus-Koch aus dem Jahr 2011, habe ich dann diese Hypothese formuliert, dass die meisten Verdachtsmomente sich konzentrieren auf dieses Konglomerat an Gruppierungen und Personen im Umfeld der Tupamaros München.
Silke Tempel, Christian Ude sprach ja von einem Entlastungsangriff für den NSU. Welchen Eindruck hat das Buch auf Sie gemacht?
Naja, es ist natürlich erstmal enorm faktenreich und man muss sich dann schon über einige, wie hieß es in der einen Rezension, über einige Hintertreppen und so weiter bewegen, um dann überhaupt erstmal die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Gruppierungen zu begreifen. Aber das Spannende an der Geschichte für jemanden, der eine halbe Generation nach 68 kam, ist eigentlich, wenn man sich wieder auf die Ursprünge zurückführt und dann sagt 1969, das sind knapp 20 Jahre nach den Befreiungen oder sind etwas über 20 Jahre nach den Befreiungen der Lager. Das ist eine Zeit, in der die Tätergeneration noch völlig in der Gesellschaft war. Fällt es einer zweiten Generation ein, die auch antritt, dass sie das eigentlich nicht akzeptieren will, dieses Beschweigen der Vergangenheit? Fällt es Angehörigen einer zweiten Generation, einer Protestgeneration ein, Attentate gegen jüdische Einrichtungen zu unternehmen? Und das, was ich festgestellt habe, was dann auch in den Rezensionen so ein bisschen untergeht, in diesem ganzen Nachgespüre, ob denn die Beweisketten nun wirklich richtig belastbar seien und ob dann tatsächlich die Spurensuche so ist, dass sie dann am Ende wirklich hält. Es ist ja nicht nur der strafrechtliche Aspekt da relevant, in dem wichtig ist, welche Beweisketten wie halten, sondern für mich ist der gesellschaftliche Aspekt am relevantesten. Es ist eine Tür aufgestoßen worden wieder, die ich ein Skandalon finde. Es ist ein absoluter Skandal, dass 1969 eine Gruppierung in Deutschland, die sich versteht als fortschrittlich, die alten Wahrheiten dieser Gesellschaft in Frage stellend, Attentate auf jüdische Einrichtungen einzugehen, weil man selbstverständlich mal davon ausgeht, dass man jüdische Einrichtungen und den Staat Israel in einen Topf werfen müsste, dass man jüdische Einrichtungen und Gemeinden für irgendeine Politik dieses Staates, der nun zwei Jahre zuvor im Sechstagekrieg die Westbank und den Gazastreifen erobert hatte, Ostjerusalem, Golan, wie wir alle wissen, dass man die damit verantwortlich wird. Ich muss sagen, immer wieder, wenn ich das lese, auch in dieser Genauigkeit, mit der Sie das aufgeschrieben haben, stockt mir schon der Atem, was einem da einfallen konnte. Also, dass man 20 Jahre nach Ende des Krieges tatsächlich es fertig bringt, Juden wieder zu Opfer zu machen und sie gezielt töten zu wollen.
Über die psychologischen Hintergründe werden wir hier noch im Einzelnen sprechen. Zunächst Herr Benz.
Mir ist der unglaublich gereizte Ton der Rezensionen Ihres Buches, Herr Krause, aufgefallen. Das ist eigentlich so eher ungewöhnlich. Man setzt sich auseinander, man hat Argumente dafür, man hat Argumente dagegen, man bespricht Details. Aber hier, das schien mir doch ganz weitgehend eine Abrechnung mit dem Autoren, die mit dem Medium der Rezension veranstaltet wird. Ich finde das Buch unglaublich spannend. Ich finde das Buch sehr gut recherchiert und eine wichtige historiografische Leistung. Das hat mir großen Eindruck gemacht. Ich bin mit dem Untertitel nicht einverstanden, beziehungsweise mit dem, was der Untertitel verspricht, aber nicht halten kann, die Wurzeln des Terrorismus im Antisemitismus. Soweit mag ich da nicht mitgehen, weil ich als in Ruhestand befindlicher Antisemitismusforscher natürlich ein großes Interesse daran habe, zu differenzieren und Antisemitismus, Judenfeindschaft in den verschiedenen Formen diese Untat hat, dass die jeweils also die Differenzierungen nicht aufzugeben. Und deshalb ist mir also nicht deutlich geworden, dass der deutsche Terrorismus antisemitische Wurzeln hat. Und wenn ich jetzt in die Rolle des Zeitzeugen mich zurückziehe, ich bin ja nicht Generation später, sondern ich komme aus dieser Generation. Ich habe während dieser Zeit studiert. Ich war 1967 in München auf dem Königsplatz in tiefer Sorge um Israel zusammen mit vielen anderen, um dort für das Lebensrecht Israels zu demonstrieren. Und ich bekenne freimütig, die Ereignisse 69, 70, die haben wir zur Kenntnis genommen, aber nicht als eine große Bewegung, als eine große antijüdische Bewegung, sondern als verwirrte Sektierer, die sich in unglaublicher Frechheit etwas anmaßen, was ihnen nicht zukommt. Aber wir haben also Kunzelmann und Konsorten doch also eher, also ich als ein gemäßigt linksliberaler Studierender zusammen mit vielen anderen Kommilitonen, und ich glaube, wir haben so eher das Gros und die Masse ausgemacht. Wir waren unzufrieden mit den Vätern, wie sie mit dem Nationalsozialismus umgingen. Wir haben uns mit jeder Faser für Israel, mit Israel identifiziert, aber die gehörten nicht zu uns. Das waren für uns Sektierer, Wahnsinnige, die auch nicht mehrheitsfähig und nicht meinungsbildend waren für das, was man dann später die Linke nannte und der man sich dann auch zugehörig fühlt.
Wolfgang Krauser, direkt angesprochen.
Ja. Mit dem Titel hängt etwas Zweites zusammen, was Sie angesprochen haben, nämlich die Rolle der Gruppe um Dieter Kunzelmann und der Kommunarden, der Angehörigen der Kommune 1 in Berlin und dann auch der Kommunarden in München und so weiter und so fort. Ich würde deren Stellenwert sehr viel höher veranschlagen, als Sie es eben Ihre Bemerkung gemacht haben. Ich kann das aus Ihrer Perspektive, wie Sie das sozusagen als Zeitgenosse hier eingeführt haben, ebenfalls nachvollziehen. Aber ich glaube nicht, dass das verallgemeinerungsfähig ist im Sinne der Historisierung für diese Rolle. Also meine Ansicht besteht darin, dass der bundesdeutsche Terrorismus aus der Kommunebewegung heraus entstanden ist. Und letztlich sozusagen die formierende Gruppierung, aus der heraus das dann geboren worden ist, ist die subversive Aktion gewesen, die in München von 1963 bis 1965 existiert hat. Und derjenige, der dort sozusagen der Kopf, der Vordenker war, war kein anderer als Dieter Kunzelmann. Und Dieter Kunzelmann hat mit vier anderen zusammen sich im Herbst 1969 ausbilden lassen von palästinensischen Guerilleros, nämlich von der El Fatah in Jordanien. Und als sie zurückkamen, haben sie ihren Terrorismus begonnen, halt mit dem Anschlag auf das jüdische Gemeindehaus am 9. November 1969. Deshalb ist meine zweite Hypothese zu sagen, der bundesdeutsche Terrorismus hat begonnen mit einem lupenreinen antisemitischen Anschlag. Und wer das ableugnen will, der muss sich wirklich mit Details auseinandersetzen. Das darf ich Ihnen jetzt nicht vorher benennen, sondern ich will es nur festgestellt haben hier im Rahmen dieser Sendung. Und insofern glaube ich, ist die Rolle von solchen Leuten, die zeitweilig sich als Haschrebellen verstanden haben und so weiter, viel zu gering veranschlagt, wenn man nicht deutlich macht, dass sozusagen das gesamte Lebensgefühl der 68er-Bewegung sich in einer enormen Weise identifiziert hat mit der Kommunebewegung, mit der Kommune 1 in Berlin, mit den ganzen Anstößen, Innovationen, die in den Bildungsbereich, Erziehungsbereich eingewandert sind und so weiter und so fort. Und dass daraus wiederum, das ist natürlich eine kleine Gruppe gewesen, als ein Mikrokosmos andererseits gewesen, sich so etwas in der Verfallsgeschichte der 68er-Bewegung hat entwickeln können, wie ein Terrorismus, der sich von vornherein verstanden hat als eine Kooperationsform mit den Palästinensern und in Gegnerschaft zu Israel und dabei war zu beginnen damit, dass halt Anschläge gegen Juden und jüdische Einrichtungen in der Bundesrepublik durchgeführt worden sind. Das ist etwas, was nach wie vor in der Öffentlichkeit viel zu gering veranschlagt wird, weil es zu tun hat eigentlich mit den Abwehrreflexen eines linksliberalen Mainstreams, der sich das nämlich genau nicht sozusagen zum Teil des eigenen Selbstverständnis machen will, weil es zu sehr verletzend ist. Verletzend ist gemessen an dem, was im Raum steht, als eine Art von Leistung, die man durch eine subkutane und langfristige Veränderung dieser Republik im soziokulturellen Selbstverständnis erreicht hat.
Silke Tempel, bitte.
Ich finde es nett festzustellen, dass ich viel weniger Schwierigkeiten mit Ihrem Untertitel habe, Herr Krauss, als Sie selber. Denn das ist vollkommen klar, in einem Untertitel kann man nicht das geistesgeschichtliche Rahmenwerk festlegen. Und ich finde das schon sehr eingängig, dass man sagt, hier liegen bestimmte Wurzeln des bundesdeutschen Terrorismus begraben. Und die sollte man sich genau angucken. Das tun Sie ja eben auch sehr ausführlich in Ihrem Buch. Was man dabei ein bisschen vergisst, ist, dass die Schönheit der Geschichtsschreibung besteht doch darin, dass man sich aus 30, 40, 50 Jahren Abstand oder noch längerem Abstand, je nach Gegenstand natürlich, etwas angucken kann, was man damals, wie Herr Benz ja auch geschildert hat, unter Umständen noch nicht einordnen hat können, weil man mit gutem Recht hat vermuten können, dass Typen wie Kunzelmann und andere in der Kommune durchgeknallte Leute waren. Aber das, was eben so bestrickend ist an diesem Buch und auch, finde ich, sehr überzeugend, manchmal, finde ich, durchaus geht es in diesem Faktenberg verloren, ist, dass genau diese Leute einen Nerv getroffen haben, der durchaus weitergewirkt hat. Ich bleibe noch mal bei dem Bild. Es ist eine Tür geöffnet worden. Es geht nicht nur um den Beginn des bundesdeutschen Terrorismus, der tatsächlich mit einem Anschlag auf eine jüdische Gemeinde angefangen hat, sondern es geht dann auch noch an einem Gedenktag. Also mit allem, was irgendwie dazugehört, dieser vielbelastete 9. November natürlich. Es geht auch darum, was sich der bundesdeutsche Terrorismus in der weiteren Aktivität als Ziele ausgesucht hat. Und wenn wir nochmal ein Zeitbild aufmachen, dann würde man sagen, es hat ja, wenn man mit viel Verständnis rangeht, für den antiimperialistischen Kampf, wenn man sich da schon engagieren wollte, viele Ziele gegeben. Es ist ein einziges Ziel immer nur im Augenmerk geblieben und das war Israel und daran angeknüpft jüdische Gemeinschaften. Das ging weiter bis 1976 und in Ebbe, wo deutsche Terroristen sich daran beteiligt haben und das muss man wirklich nochmal genau in dieser Präzision sagen, Passagiere, jüdische Passagiere zu selektieren, zusammen mit Palästinensern.
Sie haben sie durchgeführt, nicht einfach nur beteiligt. Sie haben sie an Bord durchgeführt.
So, und das ist eben schon etwas, was, ich kann das ja nachvollziehen, wenn Herr Benz sagt, wir haben damals in Solidarität zu Israel gestanden, 1967 im Juni. Man wusste wirklich nicht, ob Israel das überleben würde. Es war ja immerhin umgeben von ein paar größeren Armeen. Dass das so enden würde, wie es geendet hat, hat in diesem Moment vielleicht keiner geahnt. Das ist vollkommen klar. Aber es ist danach etwas entstanden, was absolut in die politische Debatte der Bundesrepublik auf breiter Ebene eingeflossen ist. Und das ist, so jetzt sage ich es mal übertrieben, das ist im Grunde genommen eine Strömung, die überhaupt nichts dabei findet, Israel zum Paria der Nationen zu machen. Das heißt, zum einzigen Staat zu erklären, der in irgendeiner Weise Schwierigkeiten verursacht, der Menschenrechte verletzt, der dieses und jenes macht. Und das ist schon, wenn ich das so lese, klar beschäftigen Sie sich mit den Ursprüngen, Sie mit einer enorm peniblen und genauen Recherche kommen Sie an und erklären Sie genau die Zusammenhänge, die nie aufgeklärt worden sind, was in Teilen, was ja bis heute ein Skandalon auch ist, finde ich. Aber es ist wirklich eine Tür geöffnet worden, die zu einem sehr, sehr großen Raum geführt haben, der besiedelt ist von einer vollkommen akzeptablen Israel-Kritik, die scharf ausfallen kann, meinetwegen, aber auch von einer, die durchaus antisemitische Untertöne hat. Und wenn man das zurückführen will, dann würde ich das tatsächlich genau auf diese Ursprünge zurückführen wollen, die Sie nennen, wobei ich mich immer noch frage, wie kam man auf diese Ideen? Ich habe es bis heute nicht verstanden.
Wolfgang Benz.
Da würde meine Theorie dazu lauten, dem, und ich halte dran fest, das war eine rabiate und marginale Minderheit, die Kunzelmanns und Konsorten. Aber sie hatten eigentlich nur eine Chance, nämlich die Mehrheitsgesellschaft an dem Punkt zu treffen, wo sie am verletzlichsten war. Und das ist die Solidarität mit Israel. Das war in den 60er Jahren und anschließend die Solidarität mit Israel. Das war vielleicht keine jetzt in an jeder Straßenecke verkündete Meinung eines jeden, aber die politischen Eliten, die Kräfte, die meinungsführenden Kräfte, für die war es ganz klar, zu Juden haben wir ein besonderes Verhältnis, und zwar ein liebevolles, nach dem, was passiert ist, für das, wofür wir uns schämen müssen, das kam von den Alliierten Demokratisierungsbemühungen her. Da spielte Philosemitismus schon eine Rolle, und das wurde bei den Meinungsführern internalisiert. Das ist ein vehementen Antisemitismus, ebenso wie heute unter der Decke der Korrektheit gilt. Ich glaube, das müssen wir nicht diskutieren. Das wissen wir. Ich spreche also jetzt von der Meinungsführerschaft, und ich spreche davon, wie man den größtmöglichen Angriff auf das Selbstverständnis dieser Gesellschaft führen kann. Man muss den Juden etwas antun, um größtmögliche Empörung und damit Aufmerksamkeit zu erzielen. Ich glaube, das war das Ziel des linken Terrorismus in diesen Jahren.
Lässt sich das wirklich nur auf den sogenannten, ich scheue ja den Ausdruck, Philosemitismus zurückführen?
Ich glaube zwar auch, wie Herr Benz es eben ausgeführt hat, dass das ein Moment war, nämlich diese Solidarität mit Israel, die sozusagen schon durch die Politik, durch den Staat verkündet worden war und die offizielle Position geworden war, über alle Schwierigkeiten hinweg, dass dieses attackiert werden sollte. Aber ich halte das nicht für das Hauptmotiv. Ich glaube, es hat sich etwas sehr Wesentliches von 1967 auf 1969 verändert. Man muss zunächst mal in Rechnung stellen, dass die Gruppen, die ja mehr als nur die Meinungsführerschaft im Kontext der 68er-Bewegung eingenommen hatten, dass die ja durch die 50er und 60er Jahre hindurch zunächst mal pro-israelisch eingestellt waren. Die waren aufgetreten und angetreten für Wiedergutmachung. Das begann bereits 1950, 51, 52. Ich kann mich daran entsinnen, dass es eine Erklärung gab von Max Horkheimer, wie sehr er erfreut war darüber, dass das Frankfurter Studentenparlament eine pro-israelische Erklärung abgegeben hatte. Und das Ganze hat, nachdem viele aus diesen Gruppierungen und Strömungen heraus sogar in verschiedenen Kibbuzim in Israel monatelang waren und dort ihre Sommerferien arbeitend verbracht haben und einen Teil einer praktischen Solidarität mit Israel haben leisten wollen, dann hat das einen Bruch erlitten in der unmittelbaren Folge des Sechstagekrieges von 1967. Also genau an dem Zeitpunkt, von dem Sie, Herr Benz, eben gerade berichtet haben. Denn im Anschluss daran erschien auf einmal Israel nicht mehr als das Land der Opfer, sondern als das Land der Täter. Es hat auf eine unglaubliche Art und Weise einen Perspektivenwechsel gegeben, und Israel wurde in der Folge skandalisiert, systematisch. Und die erste große Manifestation, in der es das ausgedrückt hat, war eine Resolution auf einer SDS-Delegiertenkonferenz im September 1967, über die dann nach Intervention von Rudi Dutschke nicht abgestimmt werden durfte, weil er genau gewusst hat, dass dafür eine Mehrheit zu finden war. Und in dieser Resolution ging es darum, dass erstens Israel zum vorgeschobenen Posten des US-Imperialismus erklärt wurde. Und das bedeutet natürlich im damaligen Kontext des Vietnamkrieges, dass das natürlich Feindesgebiet sein würde. Und zweitens, dass man sich zu solidarisieren habe mit den Palästinensern und dem Unabhängigkeitskampf der Palästinenser. Das muss man voraussetzen. Und dann muss man als zweites einen Zusammenhang herstellen zu dem, was Dieter Kunzelmann dann 1969 als Judenknacks bezeichnet hat. Und ich glaube, da liegt eigentlich die stärkste Wurzel für das, was wir in der Folge dann gesehen haben und was ich versucht habe, im Buch zu beschreiben, nämlich die Klage und die Beschimpfung der Linken, dass sie an einer Art von Pathologie leiden würde, weil sie sich nämlich identifizieren würde weiterhin mit den jüdischen Opfern. Das sei pathologisch, deshalb der linke Judenknacks. Und dieser linke Judenknacks müsse überwunden werden, um eine unmittelbare Identifikation mit den Palästinensern herstellen zu können. Und dann fordert er ja im April 1970, nachdem diese schrecklichen Dinge alle in München geschehen waren, dann fordert er massiv dazu auf, selber die palästinensischen Todeskommandos zu ersetzen, sich an deren Stelle zu setzen und diesen bewaffneten Kampf der Palästinenser in Deutschland voranzutreiben. Man muss einfach diese Art von Umschlag sich vor Augen führen, um deutlich zu machen, wie weit das gegangen ist. Das heißt, es ist in der Konsequenz noch sehr viel weitreichender als lediglich eine Art von, in Anführungszeichen, Anschlag auf die Position der Solidarität mit Israel, sondern es ist in der Konsequenz etwas viel weitreichenderes. Es geht um eine Form des Schuldabwehr-Antisemitismus, meines Erachtens. Judenknacks, diese Behauptung von Kunzelmann ist prototypisch für den Schuldabwehr-Antisemitismus gewesen.
Man wollte sich von was befreien.
Genau, man wollte sich von was befreien.
Wenn ich dazu noch mal was sagen darf, ich glaube, das Verhältnis zu Israel war sehr viel komplexer schon vor 1967. Es ist nicht so, meine ich, dass es vorher irgendwie eine Art von Philosemitismus gegeben habe. Ich mag das Wort auch nicht, weil es mir nichts erklärt. Und dass man eine Art liebevolle Verhältnis zu Israel oder gar den Juden gehabt hat. Man hat sich überhaupt nicht gekümmert. Im Grunde genommen, 1953 im Zuge der Wiedergutmachungsabkommen gab es eine harsche Debatte, nicht nur unter den sogenannten politischen Eliten, sondern auch in der Bevölkerung, die nicht im geringsten eingesehen hat, dass man in irgendeiner Weise in einer Zeit, in der es einem wirtschaftlich noch nicht so gut geht, Wiedergutmachungsleistungen an den Staat Israel zahlen sollte oder auch nur an die Überlebenden.
Es gab Aber Frau Tempel, das ist doch unbestritten, was Sie jetzt beschreiben. Aber wir haben jetzt sozusagen von einem wirklich kleinen Segment gesprochen, nämlich einer agierenden linken Gruppierung, insbesondere dem SDS, der sich solidarisch versucht hat zu verhalten gegenüber Israel.
Herr Krauser, dieses Segment ist nur gemacht. Das verstehe ich vollkommen. Es geht auch gar nicht um diese Geschichte. Es geht eher darum, um die Erklärung von Herrn Benz nochmal herzugehen und zu sagen, das kann man im Grunde genommen auch sehen als ein Punkt, an dem man die Gesellschaft hat empfindlich treffen können. Und das war die Solidarität mit Israel. Und da wäre doch meine These dazu, dass die Solidarität mit Israel so sehr ausgeprägt gar nicht wahr ist, dass es das rechtfertigen würde an einem wundesten Punkt. Es war nicht der wundeste Punkt der bundesrepublikanischen Gesellschaft in den 50er und 60er Jahren.
Ich sprach
nicht
von der Gesellschaft, ich sprach von den Meinungsführern. Ich sprach von der offiziellen Politik, die angegriffen wurde. Und
selbst
das war
die offizielle
der wundeste,
Politik, Herr Benz. Gucken Sie sich an die Diskussion 1965, als es um die Aufnahme diplomatischer Beziehungen gab. Die politische Elite hat sich sehr lang und ausführlich darüber Gedanken gemacht, ob man Beziehungen, die inzwischen die Israelis angefragt haben und angebeten haben, ob man die tatsächlich eingehen könnte, weil man ja sonst die Beziehungen zu den arabischen Staaten unterminieren könnte, weil man Herrn Nasser verärgern könnte, weil Herr Nasser dann die DDR anerkennen könnte. Und das waren alles Überlegungen in der Elite, die waren absolut nicht von irgendeiner liebevollen Verhältnis zu Israel geprägt, sondern von ganz interessegeleiteten Überlegungen der Außenpolitik, bei denen ich so gar keine Empathie finden kann.
Meine Damen und Herren, Sie hören das Kulturgespräch im Deutschlandfunk. Heute ist unser Thema billige Polemik oder schmerzhafte Spurensuche, die Linke und der Antisemitismus. Herr Benz.
Ich habe so ein bisschen Probleme mit sowohl mit der These, dass sozusagen die deutsche Gesellschaft von Anfang an und immer da sozusagen in einem eher abweisenden Verhältnis. Also kommt so kam das
ich
bei
nur
mir
gesagt,
an.
Sie war nicht empathisch und nicht liebevoll. Das bestimmt nicht.
Ich wollte gerade auf ein paar andere Instanzen und Entwicklungslinien aufmerksam machen, die für das Verhältnis Deutschlands zu Israel ganz wesentlich sind. Es gab die Verjährungsdebatte, es gab die lang hinwirkende, bis zum heutigen Tag hinwirkende, zum großen Teil auf Unkenntnis, auf schlechte Information beruhende Ablehnung der Haftpflicht gegenüber Israel, also gegenüber Entschädigung und Wiedergutmachungszahlungen. Soll denn mein jetzt 17-jähriges Kind immer noch bis in alle Ewigkeit zahlen? Also die Vermutung, es würden da ständig Geldströme auf Steuerzahlerskosten von Deutschland nach Israel zu irgendwelchen bösen Zwecken führen. Das ist ja nun weit verbreitet. Das hat mit der Stimmung zu tun und ganz erheblich natürlich auch die deutsche Vereinigung. Und da sehe ich eher einen entscheidenden Punkt, nämlich wenn Antizionismus zu den Grundvoraussetzungen, Grundmaximen der Politik des anderen deutschen Staates gehörte. Und das ist tief internalisiert worden. Israel als Schurkenstaat, das war Bestandteil der DDR-Sozialisation. Das habe ich immer wieder erlebt. Ich werde auch jetzt auf diese Bemerkung hin böse Hörerreaktionen erleben, weil ich jetzt angeblich die DDR denunziere. Das liegt mir fern. Aber Zionismus war ein zentrales Feindbild in der DDR und das ist mit dem Moment der Vereinigung mit der Bundesrepublik natürlich nicht erloschen. Also auch das ist eine Entwicklungslinie zum Verhältnis. Mir liegt einfach daran, dass man also jetzt nicht glaubt, den Stein der Weisen gefunden zu haben, dass eine besonders rabiate, sehr kleine Gruppierung mit einer bösartigen Ideologie und einer bösartigen Strategie da sozusagen zur Hauptlinie wird. Und dass damit die These, die Wurzeln des Terrorismus sind ein Antisemitismus.
Ich denke, wir sollten jetzt nicht nur bei den Studentenbewegungen oder einer Fraktion der Studentenbewegung stehen bleiben. Wir haben ja gerade in den letzten Wochen und Monaten in immer kürzeren Abständen und in unterschiedlichen Zusammenhängen gewiss immer wieder den Vorwurf gehört. Also denken Sie an die Gaza-Hilfstransporte oder denken Sie an das unlyrische Gedicht von Günter Grass, was gesagt werden muss, wo er sagt, die Atommacht Israels gefährde den Weltfrieden. Und dann gab es die Auseinandersetzung um die Stigmatisierung von Jakob Augstein, nachdem dieser behauptet hatte, Israel führe die ganze Welt am Gängelband, nämlich über die jüdische Lobby in den USA und über das schlechte Gewissen der Deutschen. Deshalb meine Frage, wie kommt es, dass jetzt nicht nur durch Ihr Buch, sondern dass in immer kürzeren Abständen dieses Thema zum Vorschein kommt? Die Gegner sagen, da wird eine Keule geschmiedet gegen die Linke, die moralisch vernichtet werden soll.
Also ganz offensichtlich muss es dort einen fruchtbaren Boden geben. Ansonsten wären diese Klischees und Stereotypen nicht immer wieder aufs Neue abrufbar. Also das ist einfach ein Sachverhalt, den man über die Jahre hinweg, ob das der Golfkrieg war, 1991 zum Beispiel, als es alle möglichen Erklärungen gab, ob es 1982 der Einmarsch der israelischen Armee in den Libanon war. Man kann immer wieder solche Aufwallungen erleben. Aber interessant ist dabei, dass ja doch nicht unerhebliche Teile der Geschichte, die wir jetzt angesprochen haben, vom Ende der 60er Jahre in das Bewusstsein eingewandert sind und heute immer noch eine Rolle spielen auf Seiten des linksliberalen Mainstreams. Was ich damit meine, ist folgendes. Insofern halte ich auch die Bezeichnung, dass wir es bei der Kunzelmann-Gruppe einfach nur um eine kleine Gruppierung zu tun hätten, die halte ich nicht für wirklich zutreffend. Man muss einfach sehen, Dieter Kunzelmann zum Beispiel ist ja Mitglied der Alternativen Liste geworden. Da haben wir es dann gleich zu tun mit seinem früheren Verteidiger Hans-Christian Ströbele. Da haben wir es zu tun mit Frau Künast. Ich will Sie damit natürlich die angesprochenen Angesprochenen, jetzt oder Erwähnten, nicht sozusagen dasselbe Boot rüber, mit rüberziehen. Aber es ist dann nicht ganz so zufällig mehr, weshalb Herr Ströbele dann eine sehr problematische Äußerung zu Israel abgegeben hat und warum in einem bestimmten Zusammenhang diese Art von Vorurteilen und Stereotypen immer weiter transportiert worden sind und insofern eine latente Abwehrhaltung gegenüber Israel bis hin zur Bestreitung des Existenzrechts des Staates Israel sich dort immer weiter hat verlängern können. Und ich sehe dort wirklich eine Art von Tradierungszusammenhang am Werke, der es dann ermöglicht, dass immer wieder diese Blüten zutage treten. Und insofern ist das für mich keine so große Überraschung. Und wir haben es wirklich mit einem Wirkungszusammenhang zu tun, der auf Latenzen hin untersucht und abgeklopft werden muss und der nur hin und wieder sozusagen offenkundig wird. Und dann haben wir Günter Grass und dann haben wir wen auch immer in der öffentlichen Debatte. Und dann wird deutlich, warum auf einmal so etwas völlig Absurdes auftreten kann, wie die Verurteilung von Israel durch Günter Grass.
Sigge Tempel.
Ich glaube, das Schlüsselwort bei dieser ganzen Geschichte ist tatsächlich Judenknacks. Weil in dieser unglaublichen Herausforderung nach 1945 und nach den beiden Staatsgründungen 1949, nämlich mit einem Verbrechen umzugehen, das eigentlich unsühnbar ist. Und das man in der Politik schon mal erst gar nicht bewältigen kann. Denn wir wissen eigentlich bis heute nicht, was genau ein besonderes Verhältnis zu einem Staat sein soll, dessen Besonderheit eben in diesem unsühnbaren Verbrechen liegt. Gab es bestimmte Gruppierungen, die da eigentlich eine relativ simple Antwort gefunden haben, nämlich sich von ihrem Judenknacks zu erlösen. Schuldabwehr. Das hat manifestiert sich in dem, was Kunzelmann, er hat es ja eigentlich am klarsten formuliert. Dafür mag man ihm ja schon fast dankbar sein, ne? Weil es in einer Offenheit formuliert worden ist, die ihresgleichen sucht. Bei den anderen kommt es immer etwas verquast darüber. Die genau das zum Ziel hat. In der DDR ist das auf staatlicher Ebene eigentlich genauso gemacht worden. Man hat sich des Judenknackses entledigt, indem man sich zum antifaschistischen Widerstandskämpferstaat erklärt hat, das mit der Beseitigung des Militarismus, Faschismus und Antisemitismus ohnehin nicht schuldfähig ist. Das hat sozusagen alles an Arbeit geleistet, was da zu tun ist. Und da kommt das zweite Element rein, sozusagen der Doppelwopper, der den Antisemitismus bei der Linken immer so zauberhaft macht, nämlich A, sich dieser Schuld zu entledigen und damit sich wirklich dieser schwierigen Auseinandersetzung, wie gehen wir mit unserer eigenen Geschichte um, was bedeutet das für mich in der zweiten, in der dritten oder vierten Generation, wird es damit eigentlich nur zu einer menschlichen Herausforderung, dass man sich fragt, wie konnte das geschehen und so weiter und so weiter. Ist es eine spezifisch deutsche Angelegenheit? Was heißt das in unserem Verhältnis zu den Juden oder zu Israel? Das sind ja alles ganz schwierige Dinge und dass es da manchmal schiefgehen kann, das wundert mich nicht. Aber das Interessante an dieser Ecke ist, dass sie sich im Grunde genommen sozusagen der Schuldabwehr befleißigt hat und sich gleichzeitig noch bestätigt hat, dass sie als Linke ja eigentlich in diesem Bereich gar nicht schuldig werden kann. Denn die Linke ist ja per se fortschrittlich, die ist ja progressiv, die kennt sowas wie Vorurteil gar nicht, die ist gegen den Imperialismus und gegen den Faschismus und das sind ja die einzigen Gründe, hat man ja als einzige historische Gründe identifiziert, die überhaupt zum Holocaust geführt haben. Man hat sich, das war ja das Großkapital, das Hitler an die Macht gebracht hat, das heißt, man hat ja sozusagen den Bürger selbst, den Einzelnen dann schon auch ein bisschen aus der Verantwortung genommen, das wollte man alles ganz gar nicht so ganz genau wissen. Das heißt, sie hat sich in der Dinge entledigen wollen in Teilen und hat sich dabei gleichzeitig noch bestätigt, dass sie auf dem moralisch richtigen Weg ist. Und das macht die Auseinandersetzung immer so irrsinnig schwierig. Und wenn man es durchguckt, also Günter Grass genau, dann sehen Sie diese Obsession, immer noch etwas loswerden zu wollen, was eigentlich in der Weise gar nicht mehr losgeworden werden muss. Es reicht, wenn man einen Dialog führt. Das ist schon in Ordnung. Es reicht, wenn man ein bisschen Empathie hat und sagt, in der Frage zum Beispiel einer iranischen Nuklearbewaffnung, was bedeutet das für einen Staat wie Israel? Deswegen muss ich einen Militärschlag nicht gutheißen. Den kann ich politisch, militärisch, idiotisch finden. Das ist vollkommen legitim. Aber es steckt immer eine gewisse Obsession dahinter. Und zu dieser Obsession, und Grass hat es ja exemplarisch vorgeführt in diesem lustigen Gedicht, zu dieser Obsession kommt immer die Selbstbefreiung von etwas, was vielleicht moralisch nicht ganz in Ordnung sein kann, nämlich zu sagen, Sie werden mich gleich als Antisemiten beschimpfen, aber das bin ich nicht, das kann ich ja nicht sein, denn ich bin ja Günter Grass, ich bin eine moralische Kraft hier in dieser Bundesrepublik, ich habe ja nun immer auf der richtigen Seite gestanden, ich bin eine Intellektuelle und so weiter und so weiter. Also loswerden eines Prozesses, der einem zu schwer wird, wenn man es mal ganz neutral ausdrückt, auf radikale Weise, wie Kunzelmann das ausgedrückt hat, ist das eine, also die Entschuldigung. Das andere ist die Selbstbestätigung, wir können es gar nicht falsch machen. Und das macht das so unangreifbar und manchmal einfach auch so, wenn ich sagen darf, widerlich.
Wolfgang Benz, wie erklären Sie sich die Häufigkeit des Antisemitismusvorwurfs in der bundesdeutschen Diskussion?
Also ich habe jetzt zunächst einmal Probleme, wenn es also dann als Ergebnis der Sendung herauskommt, dass die Linken die Antisemiten sind und wir überhaupt nicht von der Mitte der Gesellschaft, in der der Antisemitismus wuchert, dass wir nicht von Konservativen, von Rechten sprechen, dass wir jetzt unablässig Günter Grass für sein wahrscheinlich ziemlich mäßiges Gedicht zur Rechenschaft ziehen. Aber der Name Hohmann ist noch überhaupt nicht gefallen. Das war doch bislang so ziemlich der größte öffentlich vorgetragene Angriff aus Schuldabwehr.
Aber Herr Benz, wenn Sie das so diskutieren, bewegen Sie sich dann nicht selber ungewollt in einer Schleife der Abwehr? Indem Sie, denn das Thema ist ja heute der linke Antisemitismus. Es ist nicht der rechte Antisemitismus, nicht der Antisemitismus in der Mitte der Gesellschaft. Das könnten wir alles erwähnen, aber im Zentrum dessen, was wir heute diskutieren, im Zentrum dessen steht der linke Antisemitismus.
Ja, das tun wir ja auch zu 90%.
Zu 90%. Sie haben völlig recht, wenn Sie sagen, wir dürfen es uns nicht einfach machen im Sinne einer Pauschalisierung. Das kann ich gut nachvollziehen. Aber ich würde gerne reklamieren wollen an jemanden wie Gerhard Zwerenz. Zwerenz hat 1976 in einem großen Artikel in der Zeit geschrieben, dass Links und Antisemitismus sich ausschließen würden. Wer links sei, sei kategorisch befreit davon, unter Antisemitismusverdacht gestellt werden zu können. Das war damals die beginnende Debatte über spätere Fassbinder-Stück. Diese Debatte, die dann 1985 dann ja nochmal so richtig in Gang gekommen war. Aber das waren schon die Vorläufer davon, weil Gerhard Zwerenz mit seinem Buch Die Erde ist unbewohnbar wie der Mond eine Vorlage gegeben hat für die Verfassung dieses Theaterstückes durch Rainer Werner Fassbinder. Und wenn das die Position ist, dann haben wir natürlich ein grundsätzliches Problem damit, dass möglicherweise heute noch fortwirkt, dass nämlich sagt, wir sind sozusagen grundsätzlich exkulpiert von diesem Vorwurf. Weil als Linke stehen wir für universalistische Werte, wir stehen für den Antifaschismus, für den Antikapitalismus, für den Antiimperialismus. Das heißt, für alles, was sozusagen an kritischen Kräften positiv in Anspruch genommen werden kann, das vereinigt sich auf der Linken. Insofern brauchen wir uns darum nicht weiter zu kümmern. Und das ist der Kern dieses Abwehrreflexes, mit dem wir es zu tun haben, wenn dann auf einmal auf schmerzliche Weise Dinge geschildert und vorgelegt werden, die genau deutlich machen, dass es so einfach nicht ist. Dass es, um vielleicht als letztes das zu erwähnen, in einer Person wie Ulrike Meinhof zwei Sachen zusammengekommen sind. Die hat sich 1972 im Prozess gegen Horst Mahler auf die Frage hin geäußert, welchen Beruf sie haben würde. Dann hat sie gesagt, ich bin Antifaschistin. Sechs Wochen zuvor hatte sie die Erklärung abgegeben zum Olympia-Anschlag in München. Das müssen wir deshalb sagen, weil das natürlich diesen Kernwiderspruch deutlich macht. Auf der einen Seite sozusagen diese positiv besetzte antifaschistische Einstellung und auf der anderen Seite die Bejubelung dieser grauenhaften Tat des Schwarzen Septembers als eine modellhafte antiimperialistische Aktion, die von Menschlichkeit und Sensibilität geprägt sei. Das ist doch wahnsinnig. Also es tut mir wirklich leid.
Herr Benz, ich wollte noch mal darauf zurückkommen, auf den Fall Jakob Augstein bzw. auf Günter Grass. Beide haben ja Israel in einem Weltzusammenhang gesehen, haben gesagt, sie gefährden den Weltfrieden oder sie führen die Welt am Gängelband. Daraufhin gab es Kritiker, die haben mit Bezug auf Dreitschke gesagt, das hört sich ja an wie, die Juden sind unser Unglück. Wo ist der Unterschied?
Dreitschke hatte ein ziemlich konkretes Problem, das war 1879. Der war geängstigt und teilte diese Angst mit vor. Er war geängstigt vor der Einwanderung von Ostjuden aus Polen. Und er sah eine unglaublich große Schar von Juden, die Deutschland überrollen und die alles in Besitz nehmen. Davor glaubte er warnen zu müssen. Und das war das Problem. Es hat den Berliner Antisemitismusstreit ausgelöst. Und er hat wahrscheinlich den Nerv des Volkes getroffen, aber intellektuell war er der Verlierer. Wie man das jetzt... Er war also nicht der Verlierer, Frau Tempel?
Nein, ich weiß nicht, ob man jemanden als intellektuellen Verlierer bezeichnen kann, dessen Definitionen sich über 100 Jahre so gehalten haben. Man kann doch nicht jemanden als intellektuellen Verlierer bezeichnen, der im Grunde genommen genau für das steht und auch da wieder eine Tür geöffnet hat.
Also ich habe jetzt versucht, den Antisemitismusstreit zu beschreiben, 1879. Und
es gibt ja Nachwirkungen.
Da war 2 oder 3 Jahre lang, wurde gekämpft und Treitschke war der intellektuelle Verlierer, was ich auch sagen wollte. Die Mehrheit hat er wahrscheinlich bis heute behalten, nämlich, dass man sich fürchten muss vor dem Fremden, was da angeblich auf einen zukommt und einen überrollen würde. Ich sehe den Zusammenhang mit Augstein und mit Grass nicht so ganz, werde wahrscheinlich auch da keine Zustimmung finden, wenn ich deren Sorgen, die ich nicht teile, wenn ich aber deren Sorge jetzt nicht so ohne weiteres in den großen Tiegel Antisemitismus, also Judenfeindschaft, Feindschaft gegen Juden, weil sie Juden sind, mit dem ganzen traditionellen Ballast, den das mitbringt, mit den ganzen traditionellen Hysterien und Phobien. Ich wehre mich dagegen, dass man dann alles Israel-Feindschaft, bösartige Israel-Feindschaft, die es leider gibt, zusammen mit uraltem Antijudaismus aus religiöser Wurzel, mit dem blödsinnigen, rassistisch argumentierenden Antisemitismus, mit sekundärem Antisemitismus, dass man das alles sozusagen zusammenrechnet.
Aber das ist doch in Ordnung, Herr Benz, wenn Sie das so formulieren. Das ist doch völlig in Ordnung. Aber da muss man natürlich die Frage aufwerfen, wo ist der Übergang von einer Israel-Kritik zum Antizionismus, der das Existenzrecht Israels in Frage stellt, bis hin zum Antisemitismus? An welchem Punkt schlägt das um? Denn es sind ja Türöffner für etwas gewesen. Und wir haben in der Folge dann von Latenzen gesprochen. Und wir können uns nicht so sicher sein, was bei diesen Klischees, also wenn zum Beispiel vom Gazastreifen als einem KZ, einem Lager etc. pp. Gesprochen wird, was da alles noch impliziert ist.
Das ich glaube, genau von dem Punkt haben wir noch nicht gesprochen. Ja. Wir sind vollkommen einig, dass das Türöffner sind. Wir sind über die Grundstimmungen, glaube ich, auch ziemlich einig.
Okay. Das Interessante ist, dass das sich nicht unbedingt immer an Motive knüpft. Ich meine, Antijudaismus hat andere Motive als der Antisemitismus des 19. Jahrhunderts, andere Motive als der Rassismus. Rassismus ist nicht gleich Antisemitismus, denn Antisemitismus beschränkt sich eben doch auf eine ganz spezifische Gruppe. Natürlich haben wir verschiedene Motive oder Leitmotive des Antisemitismus. Da können Sie bei Tacitus anfangen und meinetwegen bei Günter Grass aufhören. Was ich interessant finde an diesen Geschichten ist, bei Israel, und das ist eine der interessantesten Grenzen, weil selbstverständlich wollen wir in der politischen Debatte nicht etwas rauslassen, was Kritik heißt. Mich amüsiert das Wort Israel-Kritik schon immer, weil es gibt keine China-Kritik, es gibt keine Russland-Kritik, es gibt keine Pakistan-Kritik, nur auf der Israel-Kritik wollen wir bestehen. Als sei es nicht selbstverständlich, eine politische Meinung zu einem Land haben, das in Politik man durchaus als schwierig empfinden kann. Was spannend ist an der Geschichte ist, wo es eben um eine Obsession geht mit Juden im Antisemitismus und es gibt auch eine Obsession mit dem jüdischen Staat. Ich finde es interessant, dass es Günter Grass zu keinem anderen Staat mit einer schwierigen, meinetwegen auch aggressiven, unter Umständen, ich kann es auch fahrlässig nennen, was auch immer Politik einfällt, dazu ein Gedicht zu schreiben.
Meine Damen und Herren, das war unser Kulturgespräch am Freitagabend. Ich möchte mich bedanken bei Frau Tempel, Herrn Benz und Herrn Krauser für die stets engagierte Diskussion. Die schmerzhafte Spurensuche geht weiter. Schönen Abend.